2026, das Jahr ist noch nicht einmal 4 Wochen alt und die Ereignisse in dieser Welt überschlagen sich. Viele Nachrichten haben uns erreicht, die das Potenzial haben, uns sehr zu beunruhigen. In Venezuela wurde Präsident Maduro in einer spektakulären Aktion von amerikanischen Spezialkräften gefangen genommen und nach New York gebracht. Im Iran geht die Bevölkerung gegen das brutale Mullah-Regime auf die Straße. Tausende Tote sind wohl zu beklagen und die Amerikaner drohen einzugreifen. Auch in Syrien gibt es neue Unruhen. Regierungstruppen kämpfen gegen Kurden in und um Aleppo. Tausende Zivilisten sind dort auf der Flucht in Syrien. Außerdem gibt es starke Verstimmungen zwischen den Amerikanern und den Europäern, seitdem der amerikanische Präsident Ansprüche auf Grönland angemeldet hat. Und in Deutschland, da haben wir im neuen Jahr bereits den Terroranschlag auf das Stromnetz in Berlin erlebt. 50.000 Menschen waren in der Folge mehrere Tage lang ohne Strom bei bitterer Kälte. Die Entwicklung der letzten Jahre setzt sich im Jahr 2026 offenbar nahtlos fort. Immer mehr Unruheherde flammen auf und immer mehr spüren wir auch in Deutschland die Folgen davon. Ja, wir werden mit hineingezogen in die Krisen dieser Welt. Denken wir nur an die Flüchtlingskrise. Äußerer Frieden, Ruhe, Sicherheit, daran haben wir uns in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und in Europa sehr gut gewöhnt. Doch nun merken wir plötzlich, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Wir haben Grund, glaube ich, Gott sehr, sehr dankbar zu sein dafür, dass wir so viele Jahre lang in Frieden, Ruhe und Sicherheit leben dürfen. Das ist ein großes Privileg, das ist ein großer Segen Gottes. Und nicht umsonst fordert uns Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 2 auf, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Ja, es wird zunehmend unruhig in dieser Welt und das besorgt uns. Wir fragen uns, wie das alles weitergeht und worauf das hinausläuft. Wir fürchten um die Zukunft unseres Landes. Doch Unruhe und Unfrieden prägen ja beileibe nicht nur das Weltgeschehen, nein, wir finden sie direkt vor unserer Haustür. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen und zusammen auskommen müssen, da gibt es immer wieder und gefühlt immer mehr Unruhe und Unfrieden, sei es in Familien, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in Vereinen und leider auch in christlichen Gemeinden. Überall gibt es Krach und Streit. Was ist da eigentlich los? Woher kommt das? Wir haben das eben in der Schriftlesung gehört, wie Jakobus exakt diese Frage in der Gemeinde stellt. Woher kommt Streit? Woher kommt Krieg unter euch? In der Gemeinde wohlgemerkt. Nun, wenn es um Unfrieden und Unruhe in der Gemeinde geht, dann hören wir oft, dass der Durcheinanderbringer, dass der Satan seine Hand da im Spiel hat. Das ist sicher grundsätzlich richtig. Aber ist es nicht auch manchmal eine Schutzbehauptung, mit der wir uns selbst so ein Stück weit aus der Verantwortung nehmen? Letztlich sind, glaube ich, wir Menschen die Unruhestifter. Wir selbst sind Verursacher von Streit und Krieg in unserer unmittelbaren Umgebung. Du und ich, wir sind ganz oft dafür verantwortlich, dass es Unruhe und Unfrieden in unserem Umfeld gibt. Und die Frage stellt sich, warum können wir das Unruhestiften einfach nicht einmal lassen? Warum fällt es uns so schwer, stattdessen Friedensstifter zu sein? Nun, auf diese sehr wichtige Frage gibt uns die Bibel, gibt uns Gottes Wort eine klare Antwort. Die lautet: Wir werden zu Unruhestiftern, weil tief in unserem Innern eine große Unruhe herrscht. Diese innere Unruhe aber prägt uns. Sie prägt unsere Gedanken und sie prägt unser Verhalten. Und wenn die Unruhe in uns Überhand nimmt, wenn sie hochkommt, dann schwappt sie über und dann dringt sie nach außen. Dann übertragen wir sie in unsere Umwelt und werden so zu Unruhestiftern. In Hiob 14, in den Versen 1 und 2, da steht: Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt, und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Ja, unser Innerstes, unser Leben ist mit Unruhe gesättigt. Ich glaube, das ist eine sehr zutreffende Beschreibung. Es ist die Wahrheit. Und manchmal mag das uns gelingen, diese innere Unruhe zu vertuschen und auszublenden, aber immer wieder kommt sie auch zum Vorschein, etwa dann, wenn wir nachts nicht schlafen können, weil wir unsere Probleme wälzen, weil unsere Gedanken ständig um ungelöste Fragen, um unsere Ängste und Sorgen kreisen. Oder auch dann, wenn wir unserem Nächsten überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen und nicht zuhören können, weil wir nur mit uns selbst und unserem Fortkommen beschäftigt sind. An solchen und anderen Beispielen wird deutlich, wie sehr es uns selbst belastet und auch das Zusammenleben mit anderen belastet, dass unser Leben mit Unruhe gesättigt ist, dass es tief in uns rumort, dass unsere Seele einem aufgewühlten Meer gleicht, wie wir in einem Lied singen. Ja, dass wir keinen inneren Frieden haben. Woher kommt das, dass unsere Seele einfach nicht zur Ruhe kommt? Was ist denn die Ursache? Fehlt uns vielleicht etwas, wonach wir verzweifelt und rastlos suchen und es dennoch nicht finden? Und ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Es fehlt uns etwas ganz Entscheidendes und das bewirkt, dass unser Leben nicht zur Ruhe kommt. Bevor wir das nicht haben, werden wir keinen Frieden finden. Es fehlt uns die Geborgenheit bei Gott. Es fehlt uns die Gewissheit, dass wir in den Händen des Allmächtigen gehalten und geborgen sind. David hat in seinem Leben einen Moment erlebt, in dem seine Seele wirklich zur Ruhe fand. Und diesen außergewöhnlichen und diesen glücklichen Moment beschreibt er im Psalm 131. Wir haben den Vers zu Beginn schon einmal gehört. Ich bin zur Ruhe gekommen, sagt David, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Die Unruhe weicht und die innere Ruhe kehrt ein, wenn wir bei Gott geborgen sind, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. Das ist der entscheidende Punkt. Die menschliche Seele ist deswegen so unruhig, weil uns die Geborgenheit bei Gott verloren gegangen ist. Die ersten Menschen, Adam und Eva, lebten noch in Gottes Geborgenheit. Sie lebten im Garten Eden, im Paradies. Sie lebten in Gottes Nähe. Sie lebten in Frieden mit ihrem Schöpfer und unter seinem Schutz. Gott selbst sorgte für sie. Das Paradies war der Ort der Geborgenheit und der Ruhe für die Menschen. Doch der Sündenfall, der änderte alles. Adam und Eva mussten jetzt den Ort der Geborgenheit und der Ruhe verlassen. Sie wurden ausgewiesen aus dem Paradies. Sie durften nicht mehr länger in der Nähe Gottes bleiben. Und von nun an waren sie und ihre Nachkommen auf sich selbst gestellt. Sie mussten selbst sehen, wo sie bleiben. Sie mussten für sich selbst sorgen. Mühsal wurde ihnen auferlegt. Gott sagte zu Eva: Ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Und Gott sagte zu Adam: Mit Mühsal sollst du dich vom Acker ernähren. Der Adam musste jetzt hart arbeiten für sein Brot. Im Schweiße seines Angesichtes musste er arbeiten. Verbunden also mit großer Anstrengung, mit Anspannung und Stress und ja, oft genug ohne ausreichenden Ertrag. So wurde der Mensch zum Getriebenen. Mit der Ruhe in der Geborgenheit Gottes ist es seit der Vertreibung aus dem Garten Eden vorbei. Halten wir also fest, seit dem Sündenfall sind die Menschen ohne Ausnahme mit Unruhe gesättigt, denn sie stehen unaufhörlich unter dem Druck, selbst liefern zu müssen. Und dieser Druck, der wird auch noch dadurch deutlich erhöht, dass wir seit dem Sündenfall zum Sterben verurteilt sind. Für das, was ich mir erarbeiten will und was ich erreichen will im Leben, habe ich nur eine begrenzte Zeit. Die Uhr tickt und das Leben wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Und dann kommt noch etwas dazu. Auch das lernen wir aus der biblischen Erzählung über die ersten Menschen. In der menschlichen DNA liegt es, dass wir hoch hinaus wollen. Wir streben nach oben. Wir geben uns nie mit dem zufrieden, was wir haben und was wir sind. Menschen sind gerne groß. Dieses Bestreben aber wurde Adam und Eva im Garten Eden zum Verhängnis. Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen, sein zu wollen wie Gott. Mit dem Tag unserer Geburt sind wir alle ein schweres Erbe angetreten. Ist uns das bewusst? Unser Leben ist mühselig, unser Leben ist begrenzt und in jedem von uns steckt ein kleiner gerne groß. Und so begeben wir uns voller Unruhe auf die Jagd nach dem Leben und die Jagd nach dem Glück. Wir streben nach Besitz und Reichtum, wir wollen Einfluss und Macht, wir gieren nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Ansehen, wir verspüren großen Geltungsdrang und wir sind auf rastloser Suche nach Vergnügen und nach Erfüllung. Diese Jagd nach dem Leben und nach dem Glück aber ist eine erbitterte Jagd. Sie hinterlässt tiefe Spuren in unserem Leben, sie hinterlässt Narben und, ja, sie fordert auch Opfer. Und wir alle, wir kennen die Spuren nur zu gut, die die Jagd nach dem Leben bei uns hinterlässt. Wir machen uns große Sorgen darum, ob und wie wir das erreichen können, was wir uns fest vorgenommen haben. Dazu kommen die Ängste vor dem eigenen Versagen und die Angst davor, zu kurz zu kommen. Und wenn wir erkennen, dass wir unsere eigenen Vorhaben und Träume nicht verwirklichen können, dann macht sich ganz große Enttäuschung breit und vielleicht sogar Verbitterung. Und nicht zuletzt laden wir bei der Jagd nach Leben und Glück Schuld auf uns. Schuld, die unser Leben sehr belastet. Denn wir schielen dabei ja immer auf unseren Nächsten, wir vergleichen uns mit ihm. Auch das war schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte so. Denken wir nur an Kain und Abel. Im Zweifelsfall steht der Nächste mir im Weg, in meinem Bestreben vorwärts zu kommen. Und dann muss er eben Platz machen. Dann muss er aus dem Weg geräumt werden. Wie viel Schuld laden wir auf uns, wenn wir unseren Nächsten demütigen, erniedrigen, verleumden und wenn möglich sogar wegekeln, weil er vermeintlich unserer Selbstverwirklichung und unserem Glück im Weg steht. Und wenn wir es tatsächlich geschafft haben, den Nächsten uneinholbar abzuhängen auf der Erfolgsspur, dann packt uns der Stolz, wir werden hochmütig und überheblich und wir schauen auf andere herab. Und die, die vermeintlich hinterherfahren, die Abgehängten, die laden nicht minder Schuld auf sich, etwa dann, wenn sie den Neid und die Eifersucht erfasst oder auch Hass und Zorn, die sich in bösen Worten und Taten entladen. So sind wir alle unterwegs in unserem Leben, rastlos. Es ist mühselig. Unsere Seele ist und bleibt voller Unruhe und darüber hinaus sind wir beladen mit Schuld. Und tief in unserem Inneren spüren wir, dass das alles unter dem Strich überhaupt keinen Sinn macht, dass das alles keinen Gewinn bringt. Denn alles, was wir uns mühselig erarbeiten, bleibt nicht. Wenn wir sterben, wird es uns genommen, wir müssen es zurücklassen. König Salomo, ein Mann, der alles, wirklich alles erreicht hatte im Leben, was man sich nur vorstellen kann, der unermessliche Reichtümer angehäuft hat, der große Macht hatte, der hoch angesehen war und der sich jede Freude und jedes Vergnügen gönnen konnte. Selbst dieser höchst erfolgreiche Mann zieht am Ende ein sehr, sehr ernüchterndes, ja sogar frustrierendes Fazit über sein Leben. Salomo sagt, wir können das nachlesen, Prediger 2, das sind jetzt ausgewählte Verse, Salomo sagt, alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Diese Worte finde ich sehr eindrucksvoll und sie zeigen, der Salomo, ja, er hat es sehr, sehr weit gebracht in seinem Leben, aber eins hat selbst er nicht geschafft. Auch er hat nicht zur Ruhe gefunden. Er hat offenbar keinen Frieden im Herzen, wenn er auf sein Leben blickt. Viele Wünsche konnte er sich erfüllen, aber seine größte Sehnsucht wurde nicht gestillt. Es ist die tiefe Sehnsucht danach, dass die Seele endlich wieder zur Ruhe findet. Es ist die tiefe Sehnsucht danach, wieder zurückzukehren in die Geborgenheit Gottes. Diese Sehnsucht hat Gott dem Menschen offenbar ein für alle Mal ins Herz gepflanzt, als der Mensch den Garten Eden verlassen musste. Die Sehnsucht nach der Rückkehr in die Geborgenheit Gottes ist einprogrammiert im Leben des Menschen. Und kein Mensch kann diese Sehnsucht löschen. Aber auch kein Mensch kann diese Sehnsucht stillen. Denn der Weg zurück ins Paradies ist versperrt. Der Kirchenvater Aurelius Augustinus prägte einst den kurzen lateinischen Satz Homo desiderium Dei. Dieser Satz kann auf zweifache Weise ins Deutsche übersetzt werden. Die erste Übersetzung lautet, der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Und diese Aussage bekräftigt und verstärkt noch einmal das, was wir gerade festgehalten haben. Das menschliche Leben wird maßgeblich geprägt von der Sehnsucht nach Gott. Homo desiderium Dei kann aber auch so übersetzt werden. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Sollte das wirklich möglich sein, dass Gott sich auch nach dem Menschen sehnt, dass er sich nach dir und mir sehnt, dass er uns, die wir ihm doch davongelaufen sind, aus freien Stücken, dass er uns in seiner Nähe haben möchte? Ja, das ist möglich. Das ist nicht nur möglich, es ist die Wahrheit. Homo desiderium Dei. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Die ganze Bibel bezeugt das. Ganz am Anfang der Bibel wird uns berichtet von der schmerzlichen Trennung zwischen Gott und den Menschen. Doch danach geht es im Grunde genommen nur noch um ein Thema. Um Gottes großen Plan, die Menschen wieder zurückzuholen zu sich in seine Obhut, in seine Geborgenheit. Gott sehnt sich so sehr nach uns. Er will uns in seiner Nähe haben. Und weil er uns so sehr liebt, ist er bereit, alles dafür zu geben, dass das wieder möglich wird. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Und weil es dem Menschen unmöglich ist, zu Gott zurückzukehren, macht Gott sich eben auf den Weg zu den Menschen. Gott kommt auf diese Erde in seinem Sohn Jesus Christus. In ihm wird Gott Mensch. Er macht sich klein und begegnet uns auf Augenhöhe. Wie groß muss seine Sehnsucht nach uns sein, dass er das tut? Der Mensch gerne groß, Gott gerne klein. So lautet ein prägnantes Zitat des Schweizer Theologen und Schriftstellers Kurt Marti. Und dieses Zitat, finde ich, trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, wir sind gerne groß. Wir streben stets nach Höherem. In unserem Wahn versteigen wir uns im schlimmsten Fall sogar dazu, Gott gleich sein zu wollen. Und dabei entfernen wir uns immer weiter von ihm. Doch Gott ist ganz anders, ganz anders. Der allmächtige Gott, unser Schöpfer, ist gerne klein. Weil er uns liebt und Sehnsucht nach uns hat, erniedrigt er sich freiwillig selbst. Er kommt uns in Jesus Christus entgegen, der uns die erlösende Einladung zuspricht. Und die steht in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott hat uns Mühseligen und Beladenen die tiefe Sehnsucht ins Herz gelegt, dass unsere Seele in der Geborgenheit Gottes endlich zur Ruhe findet. Und er selbst sorgt nun auch dafür, dass diese tiefe Sehnsucht gestillt werden kann. Jesus, der Sohn Gottes, bietet uns an, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Wie aber will er das machen? Wie will Jesus das schaffen, dass unsere Seele zur Ruhe findet? Nun, Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, das heißt, auf diesem Wege werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die innere Ruhe und der innere Frieden, die fallen uns also nicht einfach so in den Schoß, wenn wir zu Jesus kommen. Nein, zur Ruhe zu finden, das ist offenbar ein längerer Lernprozess. Jeden Tag sollen wir dazu zu Jesus kommen und von ihm lernen. Jeden Tag sollen wir ihn selbst besser kennenlernen, denn er lebt uns vor, was es heißt, mitten in dieser unruhigen, in dieser hektischen und dieser verrückten Welt in der Geborgenheit Gottes Ruhe zu finden. Und sinnbildlich dafür steht für mich die Begebenheit, als Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot über den See Genezareth fährt. Und als da ein bedrohlicher Sturm aufkommt und die Wellen peitschen auf und das Boot läuft voll Wasser und die Jünger, sie sind voll in heller Aufregung, sie sind voller Angst und Panik. Jesus aber liegt hinten im Boot auf einem Kissen und schläft. Seelenruhig kann er schlafen, weil er sich in der Hand seines Vaters geborgen weiß. Das finde ich äußerst beeindruckend. So seelenruhig würde ich auch gerne jede Nacht schlafen. Von Jesus kann ich es lernen. Er will es mir beibringen. Und er zeigt mir, worauf es dabei ankommt. Es kommt darauf an, von Jesus zu lernen, sanftmütig zu sein und demütig zu sein. Dann werde ich Ruhe finden für meine Seele. Sanftmut und Demut, das sind Begriffe, die sind uns nicht sehr geläufig. Vermutlich auch deswegen, weil wir damit wenig am Hut haben. Sanftmut kann auch mit Wohlwollen oder Aufgeschlossenheit übersetzt werden. Wenn in der Bibel von Sanftmut die Rede ist, dann ist das Wohlwollen und die Aufgeschlossenheit der Seele gegenüber Gott gemeint. Sanftmut, das ist die innere Haltung, in der wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen, ohne Einwände, ohne Widerstand, ohne Rebellion. Somit hat die Sanftmut etwas mit einem tiefen Vertrauen zu Gott zu tun. Der Sanftmütige liefert sein Leben an Gott aus, ohne Wenn und Aber. Wenn es um Sanftmut geht, dann ist Jesus unser großes Vorbild. Denn er sagte zu seinem Vater im Himmel in der herausforderndsten Situation, der war: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich denke, wir merken alle, Sanftmut, das liegt uns von Natur aus eher fern. Aber es klingt auch logisch, dass wir zu inneren Ruhe finden werden, wenn wir von Jesus Sanftmut lernen. Denn der Sanftmütige, der muss nicht mehr alles selbst reißen. Er lässt Gott machen und er legt sein Leben in die Hand Gottes. Der Sanftmütige gibt sich zufrieden, denn er weiß, dass ihm alle Dinge zum Besten dienen werden. Der Sanftmütige kann auch viel gelassener mit Enttäuschungen umgehen und auch mit Unrecht, das ihm widerfährt. Denn er weiß, dass Gott es zugelassen hat, dass Gott alles weiß und dass er am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Der Sanftmütige ist kein Unruhestifter, der Sanftmütige ist Friedensstifter. Lasst uns von Jesus Sanftmut lernen, jeden Tag ein bisschen mehr, damit wir Ruhe finden für unsere Seelen. Lasst uns von Jesus aber auch lernen, demütig zu sein. Was bedeutet das, demütig zu sein? Nun, ein Demütiger, der schätzt sich selbst als niedrig und gering ein. Für uns Menschen ist das, glaube ich, angemessen und realistisch, demütig zu sein. Denn in Gottes gewaltiger Schöpfung gleichen wir einem Staubkorn. Darüber hinaus sind wir sündig. Wir sind nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun. Wir leben getrennt von Gott. Wir sind ohne ihn verloren und unser Leben ist dem Tod geweiht. Wir haben also allen Grund dazu, demütig zu sein. Und dennoch liegt uns die Demut oft so fern. Vielmehr neigen wir zu Hochmut und Stolz. Wir wollen viel erreichen und immer über anderen stehen. Wir sind gerne groß. Diese Einstellung aber heizt die Unruhe in uns nur noch mehr an. Wenn wir aber innerlich zur Ruhe kommen wollen, dann müssen wir zuvor demütig werden, uns beugen vor Gott. Dann dürfen wir uns nicht mehr länger höher einschätzen, als wir tatsächlich sind. Lasst uns daher von Jesus Demut lernen. Er ist gerne klein geworden, obwohl er der Sohn des Höchsten ist. Wie können wir da weiter gerne groß sein? Jesus Christus, der Sohn Gottes, ruft uns zu: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Einladung unseres Herrn wird weithin als Heilandsruf bezeichnet. Das alte deutsche Wort Heiland steht dabei für den Erlöser. Man könnte daher auch sagen, dass dies der Ruf unseres Erlösers ist. Und genau darum geht es auch hier. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Deswegen ruft er uns zu sich. Zuerst will er uns erlösen von unserer Schuld, mit der wir beladen sind. Am Kreuz hat Jesus die große Last unserer Schuld auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt. Und deswegen dürfen wir nun in aller Demut vor ihn treten, unsere Schuld vor ihm bekennen und um Vergebung bitten. dann werden wir von der erdrückenden Last unserer Schuld befreit. Diese Befreiung von unserer Schuld, das ist die Grundlage unserer Erlösung. Aber das Erlösungswerk des Heilandes ist damit noch nicht vollendet. Er will uns auch noch eine andere Last abnehmen. Eine andere Last, die uns quält, die uns zermürbt und die uns am Ende krank und kaputt macht. Es ist die Last der großen inneren Unruhe, die wir so gerne stillen möchten, doch wir können es nicht. Aber Jesus ruft uns zu: Kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lasst uns den täglichen Schulbesuch bei Jesus nicht versäumen, damit wir die umfassende Erlösung empfangen. Die Erlösung ist aber erst dann umfassend, wenn unsere Seele zur Ruhe gekommen ist in der Geborgenheit Gottes. Diese umfassende Erlösung wird in unserem Leben sichtbar werden. Es kann gar nicht anders sein. Sie wird uns als Christen glaubwürdig machen. Und sie wird sich auch darin zeigen, dass wir gerne die Lasten tragen, die Jesus uns auferlegt. Das sind die Lasten der Nachfolge. Als Christen sind wir dazu berufen, das Werk fortzusetzen, das unser Erlöser begonnen hat. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, selbst dann, wenn es uns in Schwierigkeiten führt. Der Herr beauftragt uns, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir dürfen auch Verantwortung übernehmen für unseren Nächsten. Wir sind dazu berufen, unserem Nächsten zu dienen und ihm Lasten abzunehmen, wie es Jesus uns vorgelebt hat. Echte Erlösung zeigt sich also in einer völligen Neuausrichtung des Lebens. Die Erlösten drehen sich nicht mehr länger um sich selbst. Im Mittelpunkt ihres Lebens steht Gott und sein Reich. Erlöste können sagen: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sie können das sagen, weil sie wissen, dass ihr Leben nirgendwo besser aufgehoben ist als in Gottes Hand. Und weil sie wissen, dass Gott sie am Ende zu dem Ort führen wird, wo sowohl die größte Sehnsucht des Menschen als auch die größte Sehnsucht Gottes vollkommen gestillt werden, in den Himmel. Ich möchte mit uns beten. Ja, das ist für uns nicht zu begreifen, wie sehr du uns liebst und wie sehr wir wertgeschätzt sind in deinen Augen. Du sehnst dich nach uns, nach der Gemeinschaft mit uns. Es ist die Gemeinschaft, die wir aufgekündigt haben. Wir haben uns abgewendet von dir. Und seitdem sind wir rastlos unterwegs in dieser Welt, auf der Jagd nach dem Leben und auf der Jagd nach dem Glück. Doch wir werden nicht fündig und unser Leben bleibt voller Unruhe und unser Leben bleibt leer. Danke, Herr, dass du die Ewigkeit in unser Herz gelegt hast, die tiefe Sehnsucht nach der Geborgenheit in deiner Nähe. Danke, dass du uns einlädst, zurückzukommen zu dir. Du hast alles dafür gegeben, dass das möglich ist. Herr, ja, und wir wollen deine Einladung annehmen, jeden Tag zu dir kommen, um Vergebung unserer Schuld bitten und lernen von dir, denn du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Danke, dass wir bei dir Ruhe und Frieden für unsere Seele finden können und dass du so unser Leben grundlegend verändern willst.